Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Caro Nieder.
Hi, schön, dass ihr dabei seid, vor allem bei so einem wirklich wichtigen Thema. Ihr habt es im Titel schon gelesen, wer jetzt erst durch Zufall hier gelandet ist, nochmal der Hinweis. Es geht hier heute um sexuelle Belästigung und es werden zum Teil konkrete Situationen beschrieben. Wenn es also für dich triggernd sein kann, dann vielleicht lieber diese Folge skippen oder mit jemandem zusammen anhören. In Berlin wurden letztes Jahr über 4200 Frauen nachts Opfer von Körperverletzungen, sexuellen Übergriffen, Nötigungen oder Raubüberfällen. Das sind knapp 12 Frauen pro Nacht. Und das allein in Berlin und auch nur die Fälle, die bei der Polizei angezeigt wurden. Das heißt, die Dunkelziffer dürfte noch höher sein. Autorin Sylvie Gühmann, die hat leider nachts einen Übergriff erlebt. Sie war am frühen Morgen in Hamburg auf dem Heimweg. Hallo Sylvie.
Hallo Caro.
Wir steigen direkt ins Thema ein. Du wurdest vor einem Jahr auf dem Heimweg belästigt. Du hast auf Instagram das auch öffentlich gemacht. Kannst du uns noch mal so ein bisschen erzählen, was dir genau passiert ist?
Genau, also es war so 6 Uhr morgens und ich war auf dem Heimweg. Eigentlich wollte ich nur 500 Meter zur Bahn laufen und die waren 500 Meter zu viel. Und als ich dann unterwegs war, ist ein Mann aus dem Hausgang getreten und hat erst angefangen, ja, mich zu verfolgen und hat dann angefangen, mit mir zu sprechen und auch Worte benutzt wie, ich spritze in deine Ritze, zeig mir deine Fotze.
Oh
und
Gott.
Genau, solche Ausdrücke eben. Ist immer schwierig, sowas zu reproduzieren. Mhm. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, weil ich es mir zu dem Zeitpunkt auch nicht ausgesucht habe. Jedenfalls bin ich dann schneller geworden. Ich wollte aber nicht zu schnell laufen, damit er nicht das Gefühl bekommt, dass ich jetzt vor ihm flüchte und Angst habe. Weil man als Frau ja schon ziemlich feine Antennen für solche Kippmomente hat. Und bin dann weitergelaufen und versucht, ja eben stark zu bleiben und aufrecht zu gehen. Und er wurde dann aber immer schneller und immer bedrohlicher. Und dann trat ein anderer Mann aus einer Querstraße heraus und ich dachte, oh, endlich, und habe aufgeatmet und habe das so wirklich wie in einem schlechten Film gemacht und habe gesagt, hey, Sie da mit der Jacke, bitte helfen Sie mir. Und der Mann hat dann geantwortet, er hätte keine Zeit, er würde gerne helfen, aber er muss zur Arbeit.
Okay, wow.
Und ist weggegangen. Und ich dachte mir in dem Moment, ich hätte auch gerade gerne keine Zeit für sexualisierte Gewalt. Ich kann es mir nicht aussuchen.
Absolut.
Und musste irgendwann rennen und bin eben auf die Straße gestürzt, vor ein Taxi, vor die Motorhaube. Und das war die Rettung. Ich bin dann ins Taxi gestiegen und konnte endlich nach Hause fahren.
Also erstmal tut mir wahnsinnig leid, dass dir das passiert ist, dass du das erleben musstest. Du hast auch gerade schon erzählt, dass du sensibel dann dafür bist, dass es so Kippmomente gibt. Kippmoment, damit meinst du ja, dass einfach die Situation noch bedrohlicher wird, dass dann jemand irgendwie ausrastet oder noch handgreiflich oder sowas wird, ne?
Genau, mit Kippmoment meine ich, dass man eben total feine Antennen dafür hat, aus vorherigen Erfahrungen schon, dass man weiß, in jeder Sekunde könnte das gerade irgendwie switchen, der Moment. Und es könnte wirklich was Schlimmes passieren. Und ich weiß noch, wie ich im Nachgang im Taxi saß und der erste Gedanke war, oh, zum Glück ist nichts passiert. Eigentlich ist aber eine ganz schöne Menge passiert, weshalb ich das letztendlich auch zur Anzeige gebracht habe.
Sehr gut, dass du das gemacht hast. Wie war es für dich, diesen Schritt zu gehen, zur Polizei zu gehen?
Ich hatte wirklich keine Lust in dem Moment. Ich war total beschäftigt damit. Ich war immer noch aufgewühlt, auch noch zur Polizei zu gehen und das Ganze zu reproduzieren in einer Situation, in der ich ja selbst erstmal auch verarbeite. Ne? Und trotzdem würde ich es immer wieder machen. Denn obwohl ich wusste, dass diese Anzeige ins Leere laufen wird, weil ich den Täter nicht richtig erkannt habe, weil ich ihm nicht ins Gesicht gucken wollte, weil ich irgendwie in dem Moment das Gefühl hatte, dass das so ein Dominanzding werden könnte. Zweitens ist mein einziger Zeuge, den ich hatte, vor mir weggerannt. Und trotzdem wollte ich es anzeigen, aus dem Grund, damit der Fall eben in der Statistik landet. Landet der Fall nicht in der Statistik und spiegelt die Statistik nicht die gelebte Realität wider, sieht die Politik kein Problem. Und wenn die Politik kein Problem sieht, dann wird das Problem auch nicht angegangen. Denn alles, was wir jetzt machen, ist ja eigentlich schon wie eine Salbe auf eine eiternde Wunde zu schmieren. Wir laufen mit dem Schlüssel in der Hand. Wir achten darauf, welche Schuhe ziehen wir an? Wie sind wir angezogen? Ist die Strecke gut ausgeleuchtet? Wer weiß Bescheid, dass wir unterwegs sind? Aber damit bekämpfen wir eigentlich nicht die Ursache. Und das ginge eigentlich nur mit Bildung, wenn man eben bei dem strukturellen Problem ansetzt. Und deshalb braucht es diese Anzeigen.
Du hast jetzt schon sehr viel auch von strukturellen Problemen und sowas erzählt. Lass uns aber nochmal zu dieser Polizeisituation zurück. Wie war es denn dann für dich, tatsächlich zur Polizei zu gehen?
Ich weiß noch, wie ich da saß und habe auf diesem PVC-verklebten Boden geguckt und mir hat wirklich der Puls in den Ohren gerauscht und das Herz in der Brust gehämmert. Und ich hatte aber an dem Abend das ganz große Glück, auf einen Beamten zu treffen, der augenscheinlich wahnsinnig gut sensibilisiert für die Thematik war. Denn die erste Frage, die er mir gestellt hatte, war: Soll ich das machen oder hätten Sie lieber eine Kollegin da? Und das hat mir so viel Druck genommen, dass ich auch gerne mit ihm darüber sprechen wollte. Und ja, der hat mir danach Flyer in die Hand gedrückt von Opferberatungsstellen. Und ich glaube, das war auch der Moment, in dem ich begriffen habe, ich bin gerade irgendwie Opfer einer Straftat geworden. Mhm. Und ich glaube, auch für den Prozess war das wichtig. Das war dann im Endeffekt nicht nur für die Statistik wichtig, sondern auch für mich selbst, um das zu validieren.
Hast du denn dann danach Hilfe in Anspruch genommen?
Also ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich Hilfe in Anspruch nehmen soll, weil ich gemerkt habe, dass ich Strecken im Dunkeln vermieden habe und mich selbst eingeschränkt habe. Und das ging so ein paar Wochen so. Und glücklicherweise habe ich ein wahnsinnig starkes Umfeld, das mir die ersten Tage immer beiseite gesprungen ist und mich begleitet hat oder gefragt hat, ob die mich noch nach Hause bringen sollen oder ob ich im Auto mitfahren soll. Und das hat so Stück für Stück nachgelassen bei mir. Hätte sich das aber manifestiert, hätte ich das bei mir selbst festgestellt, dann wäre ich in jedem Fall zur Therapie gegangen. Mit einem gebrochenen Arm geht man ja auch zum Arzt.
Wie ist es denn jetzt für dich, im Dunkeln alleine unterwegs zu sein?
Nicht schön. Wenn ich ehrlich bin, natürlich versuche ich mich davon nicht einschränken zu lassen. Trotzdem ist es so, jetzt gerade, wo es wieder dunkler wird in der Jahreszeit, ich merke schon, dass ich manchmal überlege, ob ich jetzt nachts nach Hause laufe und wo ich lang gehe, ob ich mich noch verabrede, ob ich noch mal rausgehe. In Situationen, wo jemand hinter mir ist, da schlägt mein Herz automatisch schneller. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die mein Körper gemacht hat und die ich nicht ganz abstreifen kann. Und das bleibt.
Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, was Außenstehende machen können. Trotzdem, naja, würde ich sagen, mir hilft es ja trotzdem, wenn ich jetzt alleine nachts unterwegs bin, zum Beispiel mit jemandem zu telefonieren oder so. Was glaubst du, gibt es noch für Möglichkeiten, dass wir uns als Frauen so ein bisschen den Raum zurücknehmen und uns selber schützen können? Es soll jetzt gar nicht so eine Opfer-Täter-Umkehr sein oder sowas, aber letztendlich liegt es ja an mir, ob ich mich wohlfühle, dann draußen rumzulaufen oder nicht.
Klar, da gibt es natürlich Optionen, die man nutzen kann. Beispielsweise gibt es die App WayGuard, die kann man benutzen, um sich lokalisieren zu lassen. Die sendet auch automatisch einen Notruf ab in brenzligen Gefahrensituationen. Dann gibt es natürlich das wunderbare Heimwegtelefon, was von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen geführt wird, die da sind und einen begleiten, was auch wahnsinnig viel Druck nehmen kann und Angst nehmen kann. Dann gibt es Produkte wie den Shepherd, den man sich bestellen kann. Das ist so ein länglicher Stab, möchte ich fast sagen, so ein kleiner, den man an seinem Schlüsselbund befestigen kann und der wirklich wahnsinnig laut schrillt, auch wenn man den wie ich, wenn man paddelig ist, aus Versehen die ganze Zeit auslöst. Dann gibt es natürlich solche Sachen wie flache Schuhe anziehen, ausgeleuchtetere Strecken nehmen, sein Umfeld zu sensibilisieren, zu fragen, hey, kannst du darauf achten, dass ich dir nachher noch schreibe, wenn ich zu Hause bin, und mich nochmal fragen, ob ich auch gut angekommen bin. Solche Optionen gibt es natürlich. Und dann gibt es natürlich auch noch solche Optionen wie Selbstverteidigungskurse zu machen, weil wir Frauen natürlich ja darauf gedrillt sind, unwahrscheinlich nett und höflich zu sein und das irgendwie auch von uns verlangt wird. Und ganz viele TrainerInnen haben gerade das Problem in solchen Kursen, dass wir uns Gedanken darüber machen, den anderen nicht verletzen zu wollen. Und das hält uns davon ab, schnell laut zu sein und einzuschreiten und auch aktiv zu werden. Und ich glaube, diese Hemmschwelle lässt sich natürlich durch Trainings auch optimieren. Wobei da auch wichtig ist zu sagen, ich halte ja auch manchmal so Vorträge darüber oder lese den Artikel, den ich für den Stern geschrieben habe, vor. Und danach kam auch ein Mann zu mir und sagte, ja, mach doch einfach Kampfsport. Ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt die Lösung des Problems sein sollte, dass Betroffene noch mehr machen müssen, um sich zu schützen. Und selbst dann ist die Verantwortung zwar auf uns wieder verlagert, aber immer noch nicht gesichert, dass nichts passiert. Am Ende ist es leider Gottes auch immer noch ein bisschen Zufall.
Silvi, vielen, vielen Dank, dass du so offen über so eine schreckliche Situation erzählt hast, die du erlebt hast.
Vielen Dank, dass ihr dem Thema so eine große Plattform gebt.
Deutschlandfunk Nova.
Silvi hat ja gerade selbst das Heimwegtelefon angesprochen. Das lassen wir uns jetzt einfach nochmal genauer erklären. Berenike Schmalfuß, die arbeitet beim Heimwegtelefon e.V. Hallo Berenike.
Hallo Caro.
Heimwegtelefon. Ich glaube, das haben einige schon mal gehört und der Name erklärt es ja auch so ein bisschen. Ne? Da rufe ich an, wenn ich auf dem Heimweg bin. Aber wie funktioniert das denn genau?
Das Heimwegtelefon funktioniert so, dass wenn du bei uns anrufst, wir dich zuerst einfach fragen, ob alles in Ordnung bei dir ist. Und wenn du das erste Mal anrufst, kommt dann auch erstmal noch so eine kurze Abfrage, ob du damit einverstanden bist, dass wir deine Daten erfassen. Und dann frage ich dich einfach, wo du bist und wohin du begleitet werden möchtest. Diese Route kann ich mir dann auf einer Karte aufrufen und dann quatschen wir einfach so lange, bis du dich wieder sicher fühlst. Zwischendurch frage ich dich dann immer mal, wo du dich im Moment befindest und sollte wirklich mal während eines Gesprächs etwas passieren, haben wir so die Möglichkeit, eben Rettungsdienste und Polizei zu informieren und diese Informationen auch weiterzugeben.
Das heißt, ihr seid quasi auf meinem Heimweg nicht nur am Telefon, sondern auch so irgendwie live dabei, dass ihr auch verfolgen könnt, wo ich gerade ungefähr bin.
Genau, wir rufen uns die Route eben auf einer Karte auf und können dann eben nach und nach anhand deiner Angaben nachvollziehen, wo du dich gerade befindest.
Das klingt ja schon mal erstmal gut. Kann ich denn auch tagsüber bei euch anrufen oder wie sind eure Öffnungszeiten sozusagen?
Unsere Öffnungszeiten beschränken sich derzeit eben auf die Abend- und Nachtstunden. Das heißt, Sonntag bis Donnerstag sind wir 20 bis 24 Uhr da und am Freitag und am Samstag von 20 bis 3 Uhr.
Ist es denn immer safe, dass dann auch jemand dran geht? Weil es kann ja auch sein, dass jetzt irgendwie, 50 Leute auf einmal anrufen und keiner gerade verfügbar ist, oder?
Wir versuchen natürlich, möglichst schnell und möglichst gut erreichbar zu sein. Allerdings ist es ein von Ehrenamtlichen betriebenes Angebot. Das heißt, es kann auch einfach mal passieren, dass du eben in dem Moment nicht durchkommst.
Soll ich es dann einfach nochmal versuchen oder kriegt ihr so eine Benachrichtigung, dass ihr mich dann möglichst schnell zurückruft? Oder was würdest du in so einem Fall empfehlen?
Wir können grundsätzlich niemanden zurückrufen. Das heißt, wenn sowas passiert, kannst du erstmal zum einen bei uns in der Warteschleife bleiben und gucken, ob vielleicht nach 1, 2, 3 Minuten jemand rangeht.
Ah, okay.
Das klappt dann oft auch schon. Und falls es dann nicht klappt, einfach nochmal anrufen.
Was ist denn deine Erfahrung? Wer ruft denn am meisten bei euch an? Also so klischeemäßig würde ich jetzt denken, das sind vor allem junge Frauen. Ist das auch so?
Bei uns rufen tatsächlich Menschen jeden Alters und jeden Geschlechts an. Also das Unsicherheitsgefühl, aus dem heraus die Menschen sich an uns wenden, betrifft ganz unterschiedliche Menschen. Wir haben tatsächlich viele weiblich gelesene Personen, aber eben auch jeder fünfte Anruf, der von einer männlichen Person kommt. Und auch wenn man sich jetzt zum Beispiel das Alter anschaut, ist da alles dabei. Also vom jungen Teenageralter bis hin zu Personen im Rentenalter.
Was ist denn dein Gefühl, in was für Situationen rufen die Leute meistens an? Ist es wirklich so, ich laufe gerade von der Arbeit oder aus dem Club nach Hause und habe ein bisschen Schiss? Oder sind es oft auch schon Situationen, wo Leute wirklich in Gefahr sind?
Die Situationen, in denen sich die Menschen so an uns wenden, sind wirklich ganz unterschiedlich. Grundsätzlich sollte man immer sagen, wenn du dich bereits in der Notsituation befindest, dann ruf bitte sofort die 110 oder die 112 an. Das ist der schnellere Weg und du brauchst dann vor Ort sofort die Hilfe und das können wir natürlich nicht leisten. Wenn es jetzt aber eben um dieses Unwohlsein geht, aus dem heraus viele uns anrufen, viele können auch gar nicht benennen, was jetzt genau in der Situation dazu führt. Mhm. Und entsprechend unterschiedlich sind dann auch die Wege. Also das kann der Weg von der Party nach Hause sein. Du bist irgendwie mit Freundinnen hingegangen, aber bist die Erste, die nach Hause gehen möchte und jetzt musst du irgendwie alleine unterwegs sein. Oder du bist neu in der Stadt gezogen und kennst irgendwie die ganzen Straßen noch nicht und weißt gar nicht so richtig, wo da jetzt wie welche Ecke aussieht. Oder ja, du wartest ganz einfach an der Haltestelle und da ist irgendwie jemand, mit dem fühlst du dich in der Nähe nicht so wohl und du kannst jetzt da aber auch nicht weg, weil dann verpasst du halt deinen Bus und solche Situationen können das dann sein.
Jetzt hast du schon gesagt, wenn ich in einer direkten Gefahrensituation bin, natürlich rufe ich dann eine Notrufnummer. Aber was ist denn, ich laufe jetzt irgendwie eine dunkle Straße lang und habe einfach ein mulmiges Gefühl, weil da so ein Typ hinter mir ist. Ich weiß gar nicht, was der vorhat, aber ich habe einfach Schiss. Was rätst du mir denn am Telefon in so einer Situation?
Also wenn du dich unwohl fühlst, können wir erstmal versuchen, gemeinsam rauszufinden, ob die Situation jetzt wirklich eine reale Gefahr ist. Also wenn du eben eine Person hinter dir hast, dann kann man so ganz einfache ja, Tipps geben, auf die man in dem Moment vielleicht selber gar nicht kommt. Wenn du da an einem Kreisverkehr bist, lauf einfach mal die Runde im Kreis und schau, ob die Person nicht dann einfach schon abbiegt. Du vor Ort kannst deine Situation natürlich am besten einschätzen. Und das bedeutet dann eben auch, dass du im Zweifelsfall lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die Rettungskräfte kontaktieren solltest.
Wenn ich jetzt jeden Abend zum Beispiel von der Arbeit nach Hause laufe und das ist, weiß ich nicht, eine Viertelstunde auch irgendwie an komischen Straßenecken vorbei, kann ich jeden Abend bei euch anrufen?
Uns ist es tatsächlich wichtig, dass du grundsätzlich ohne uns auch angstfrei unterwegs sein kannst. Wir sind ein Hilfsangebot, das eben für diese besonderen Momente gedacht sind und dafür möchten wir auch erreichbar sein. Unser Angebot kann dabei nur ein Baustein von ja ganz, ganz vielen sein, um dafür zu sorgen, dass du dich eben immer angstfrei im öffentlichen Raum bewegen kannst. Wenn sich Menschen jeden Tag unwohl fühlen, müssen wir leider darum bitten, auch zu prüfen, welche anderen Möglichkeiten und Angebote es gibt, um eben auch nachhaltig angstfrei unterwegs zu sein. Mhm. Das ist dann natürlich super individuell.
Jetzt könnte das ein Grund sein, dass ihr sagt, bitte ruf nicht jeden Tag an und ich muss mir was anderes überlegen. Oder auch, für manche ist es ja auch komisch, einfach mit Fremden zu telefonieren. Was sind denn dann andere Lösungen, die du auch gerade schon vorgeschlagen hast?
Bei anderen Lösungen halten wir uns auch so ein bisschen an das, was einfach die Polizei sagt. Das ist eben, dass man sich zum einen eben den Weg selber erstmal angenehmer gestaltet, dass man sagt, man wählt eben beleuchtete Straßen, die gut einsehbar sind. Man läuft eben in der Mitte des Gehwegs, damit man Einfahrten gut einsehen kann. Man sollte natürlich irgendwie immer das Handy aufgeladen und griffbereit haben, damit man eben im Ernstfall wirklich schnell auch den Notruf erreichen kann. Ansonsten einfach versuchen, die ja, Situation möglichst gut zu bewältigen.
Du machst das Ganze ja ehrenamtlich. Vielleicht hört jetzt auch jemand zu und denkt, boah, das ist eine super Sache. Ich möchte auch gerne helfen. Kann da jeder mitmachen?
Grundsätzlich können Personen, die über 18 Jahre alt sind und ein einwandfreies, polizeiliches, erweitertes Führungszeugnis haben, bei uns mitmachen. Allerdings haben wir tatsächlich einen sehr hohen Anspruch an unsere Arbeit und bilden deshalb sehr umfangreich aus. Das heißt, es kommt ein langes Bewerbungs- und Ausbildungsverfahren auf dich zu. Was bedeutet, dass ja zwischen der Bewerbung und dem ersten eigenen Telefonat gern auch mal 6 Monate vergehen. Und dann sollte man natürlich auch noch fit im Umgang mit Technik sein, also mit dem eigenen Computer, weil wir eben rein digital und von zu Hause aus arbeiten. Und eine ganz große Besonderheit bei unserem Ehrenamt ist, dass wir eben überwiegend nachts arbeiten. Also der größte Bedarf ist so ab 23 Uhr und noch größer wird es dann eben am Wochenende zwischen 1 und 3 Uhr. Und das ist natürlich eine Zeit, zu der muss man noch wach, zu der muss man konzentriert sein und dann im Zweifelsfall eben auch gut reagieren können.
Das stimmt natürlich. Jetzt haben wir sehr viel über diese Heimwegtelefone gesprochen. Wie ist denn eure Nummer?
Unsere Nummer ist die 030-120-74-182. Am besten speichert man sich die ein, die ist nämlich gar nicht so einfach zu merken.
Das habe ich auch gerade gedacht. Berenike, vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich davon berichten durfte.
Falls ihr sexuelle Belästigungen erlebt habt, gibt es verschiedene Nummern, an die ihr euch so im ersten Schritt wenden könnt. Zum Beispiel könnt ihr beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen anrufen oder bei der Telefonseelsorge. Ich bin Caro Nieder und ich wünsche euch alles Liebe.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.